Deutschlandfunk Nova. Update.
Das war Mord! Das war Mord!
Diese Demonstranten haben offenbar schon ihr Urteil gefällt. Sie gehen davon aus, dass der Asylbewerber Uriallo ermordet wurde, gefesselt in einer Zelle der Polizeiwache Dessau. Vor 12 Jahren wurde Jallo dort verbrannt aufgefunden. Bis heute sind die Umstände unklar. Jetzt gibt es neue Bewertungen. Damit starten wir ins Update. Ich bin Stefanie Gebert. Hallo.
Update.
Vor 12 Jahren starb Uriallo. Bis heute gibt es viele Widersprüche in dem Fall. Im Januar 2005 war der Mann aus Sierra Leone in einer Zelle der Polizei in Dessau verbrannt. Der Asylbewerber hatte dort auf einer Matratze gelegen, gefesselt an Händen und Füßen. Nach mehreren Verfahren sollte die Staatsanwaltschaft Halle abschließend klären, wie das Feuer in der Zelle entstanden ist. Sie hat entschieden, es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass ein Dritter die Matratze angezündet hat. Also, Jallo hat sich selbst getötet, die Ermittlungen werden eingestellt. Diese Sicht auf die Ereignisse wird von einer Initiative aber seit langem bezweifelt. Jetzt bekommen die Zweifel neue Nahrung. Die ARD-Sendung Monitor berichtet über neue Gutachten von mehreren Experten aus den Bereichen Chemie, Medizin und Brandschutz. Deren Urteil: Es ist wahrscheinlicher, dass der Asylbewerber getötet worden ist, als die These der Selbstanzündung. Deshalb fordert die Anwältin der Familie von Uriallo:
Auf ganzer Ebene die These, die frühere These der Staatsanwaltschaft, widerlegt durch diese Gutachten. Man muss neu anfangen. Man muss diese Dinge unter der Prämisse bewerten, dass Uriallo selbst keine Möglichkeit hatte, sich anzuzünden. Damit bleibt, es waren Dritte.
Die Anwältin ist mit ihrer Sicht nicht allein. Auch der leitende Oberstaatsanwalt Volker Bittmann hat inzwischen reagiert. Angesichts der Gutachten widerruft er seine bisherige Einschätzung und geht von Fremdverschulden aus. Er hält es außerdem für wahrscheinlich, dass Uriallo schon handlungsunfähig oder sogar tot war, bevor das Feuer ausgebrochen ist. Bittmann benennt in einem Brief an die Sendung Monitor sogar konkrete Polizeibeamte, die er für verdächtig hält. Für die heute diskutierten Gutachten hatten Fachleute die Zelle und den Toten inspiziert und sagen, ihr Zustand ist nur zu erklären, wenn Brandbeschleuniger mit im Spiel war. So hatte es schon vor 3 Jahren ein weißrussischer Gutachter gesehen, finanziert von der Familie von Uriallo.
Not enough power for initiation.
Für den Beginn des Brandes gab es nicht genug Energie. Erst als wir 5 Liter Benzin darauf geschüttet haben, gab es einen sogenannten Feuersprung. Genau so sieht es auf dem Foto in der Zelle von Uriallo aus.
Der Fall von Uriallo könnte jetzt auch politische Konsequenzen haben. Die Linke hatte Akteneinsicht gefordert bei der Staatsanwaltschaft Halle. Das wurde ihnen aber von der Regierungskoalition aus CDU, SPD und Grünen verwehrt. Die innenpolitische Sprecherin der Linken im Landtag von Sachsen-Anhalt, Henriette Quade, will deshalb jetzt einen Sonderermittler.
Dringend notwendig ist, dass der Fall von einer unabhängigen internationalen Untersuchungskommission untersucht wird. Dringend notwendig ist, dass die Untersuchungen außerhalb Sachsen-Anhalts stattfinden und dass auch eine juristische Aufarbeitung stattfindet und erneut geprüft wird, muss hier wegen Mordverdacht ermittelt werden oder nicht.
Beim MDR reagierte Sebastian Striegel gelassen auf diese Forderung und eine mögliche Neubewertung. Er ist rechtspolitischer Sprecher der mitregierenden Grünen im Landtag. Striegel sagte, die Mordtheorien seien nicht neu. Er warnte davor, die rechtsstaatlichen Prinzipien außer Kraft zu setzen. Die Staatsanwaltschaft müsse für Ermittlungen gegen konkrete Personen konkrete Verdachtsmomente haben. Der Tod von Uriallo bewegte viele Menschen heute. Im Netz gibt es etliche Petitionen, die Gerechtigkeit fordern. Und es läuft eine kontroverse Debatte über den Fall.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Witzlos 2016 meint auf tagesschau.de, nach 12 Jahren wurde festgestellt, dass sich eine Person, die an Händen und Füßen gefesselt ist, nicht selber bzw. eine Matratze entzünden kann. Eine wirklich herausragende ermittlerische Leistung. Wer oder was wird da vertuscht? Und Konservator Educatus ergänzt, sehr suspekt, das Vorhaben der Staatsanwaltschaft Halle, das Verfahren einzustellen. Umso seltsamer die Ablehnung der Akteneinsicht durch die Regierungskoalition im Landtag. Hier muss mit aller Kraft weitergebohrt werden. Eine Anmerkung dagegen ist überzeugt: Ich habe den Eindruck, dass hier etwas mit Gewalt hineininterpretiert werden soll, wo nichts ist, um unsere Polizei in Misskredit zu bringen. Für mich ist das Ganze eher ein blindwütiger linker Aktionismus. Und Erna Müller fragt sich, was die neuen Ermittlungen bringen könnten. Ein ganzes Revier hält 12 Jahre lang dicht. Es gibt 0 Ansatzpunkte. Und jetzt ergeht sich ein neuer Staatsanwalt in reinen Vermutungen. 12 Jahre zu spät. Eine Aufklärung gibt es jetzt nicht mehr. Axtos findet, dass der Fall in andere Hände gehört. Es muss endlich ein Sonderermittler her, der den Fall gründlich aufarbeitet. Ich glaube und hoffe nicht, dass es Mord war, halte aber einen Totschlag, Totschlag durch Unterlassen oder einen Unfalltod für sehr wahrscheinlich. Das Anzünden war dann nur Spuren verwischen.
Was sonst noch wichtig war?
Niedersachsen wird in Zukunft von einer großen Koalition aus SPD und CDU regiert. Das hat heute Morgen der bisherige und zukünftige Ministerpräsident Stefan Weil verkündet.
Wir sind durch. Wir machen jetzt, glaube ich, abschließende Korrekturarbeiten, schauen nochmal drüber. Aber am Ende des Tages wird klar sein, dass Niedersachsen jetzt eine neue Regierung stellen kann.
Die Einzelheiten über den Koalitionsvertrag und das Personal wurden noch nicht genannt. Bekannt ist aber, dass beide Parteien sich in den Verhandlungen darauf geeinigt haben, dass 1000 neue Lehrer eingestellt werden und Kita-Gebühren wegfallen.
Robert Mugabe bekommt, was er verdient für das, was er uns 37 Jahre lang angetan hat. Ich hoffe aber auch, dass am Ende die Demokratie der große Gewinner ist.
Dieser Mann aus Simbabwe traut sich, seine Meinung offen einem Journalisten zu sagen. In seiner Heimat ist noch immer unklar, wie es jetzt weitergeht. Der alte Präsident und Despot Robert Mugabe ist zwar nicht offiziell abgesetzt, er steht aber unter Hausarrest. Die Militärmachthaber hatten versprochen, bald zur Normalität zurückzukehren. Was das bedeutet, wurde nicht gesagt. Die UNO hat die Militärs in dem Land im Süden von Afrika aufgerufen, Ruhe und Frieden zu bewahren. Und auch die Afrikanische Union fürchtet Gewalt. Der Präsident von Guinea und Vorsitzende der Afrikanischen Union, Alpha Condé, sagte der Deutschen Welle:
Die Afrikanische Union ist gegen jegliche Machtergreifung mit Gewalt. Wir haben die Soldaten aufgefordert, in die Kasernen zurückzukehren und die Verfassung zu respektieren.
In der Nacht zu gestern hatte die Armee in Simbabwe die Kontrolle übernommen und den 93-jährigen Präsidenten Mugabe unter Hausarrest gestellt. Ein Armeesprecher erklärte allerdings, es handle sich nicht um einen Putsch. Ziel sei es, gegen Kriminelle im Umfeld des Präsidenten vorzugehen. Bei der Weltklimakonferenz in Bonn haben Kanada und Großbritannien mehrere Länder um sich geschart und fordern raus aus der Kohle. Insgesamt 17 Staaten machen mit, Deutschland ist allerdings nicht dabei. Die kanadische Umweltministerin Catherine McKinnon sagte, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, müssten die Industrieländer die Emissionen durch Kohle bis 2030 auf null senken. Auch Deutschland.
Ich weiß, dass Deutschland sehr besorgt ist wegen der Folgen für Arbeitsplätze und Kohleregionen. Aber das kann man schaffen mit einem guten Ausstiegsplan. Wir laden jedes Land ein, mitzutun. Jeder Staat muss seine Klimaziele schaffen und wir müssen auch an die Gesundheitsschäden durch Kohle denken.
Der Allianz gegen Kohle haben sich unter anderem Belgien, Österreich, Mexiko, Frankreich und Italien angeschlossen. Außerdem sind mehrere US-Bundesstaaten und Unternehmen mit im Boot.
Was noch wichtig wird.
Die Zeit läuft den Sondierern von CDU, CSU, FDP und Grünen in Berlin davon. Jedenfalls, wenn sie sich an ihr selbst gestecktes Ziel halten wollen. Plan ist, nach 3 Wochen Gesprächen klar zu sagen, ob ein stabiles Regierungsbündnis möglich ist oder nicht. Bis morgen früh wollen sich die 4 in einer letzten Runde einigen. Kanzlerin Angela Merkel mahnte heute Vormittag nochmal alle Beteiligten.
Heute ist der Tag, an dem wir uns auch in die Situation jeweils des anderen hineinversetzen müssen und fragen müssen, was ist für den wichtig. Und wenn uns das gelingt, ich glaube, es kann gelingen, dann kann auch ein positives Ergebnis am Ende der heutigen Verhandlungen stehen.
Zuletzt war der Ton schriller und die gegenseitigen Anschuldigungen drastischer geworden. Besonders viel gestritten wird noch immer über die Themen Migration, Klimaschutz, Steuern und Verkehr. In Brüssel geht es morgen um die Zukunft der abgesetzten Regierung von Katalonien. Ein Untersuchungsrichter soll entscheiden, ob Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont und 4 seiner entmachteten Minister nach Spanien abgeschoben werden. Denn es gibt einen europäischen Haftbefehl gegen die 5. Trotz eines Verbotes hatte die katalanische Regierung am 1. Oktober ein Referendum abgehalten über eine Abspaltung von Spanien. Die Zentralregierung in Madrid setzte später die Regionalregierung ab und Neuwahlen in Katalonien an für den 21. Dezember.
Und sonst in der Welt?
Dem Golfemirat Katar wird immer wieder vorgeworfen, dass dort Menschen unter unwürdigen Bedingungen und für wenig Lohn arbeiten müssen. Jetzt führt die Regierung offenbar einen Mindestlohn ein. Wirklich viel ist es aber wohl auch nicht. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, dass ausländische Arbeiter ab sofort 166 Euro bekommen pro Monat. Außerdem sollen sie ihre Unterkünfte und Verpflegung nicht mehr selbst bezahlen müssen. Laut Bericht sollen die Arbeitgeber dafür aufkommen, auch für die Krankenvorsorge. Ob der Mindestlohn dauerhaft gilt oder nur bis zur Fußball-WM, ist nicht klar. Katar richtet die WM im Jahr 2022 aus. Menschenrechtsgruppen sagen, dass vor allem auf den Baustellen dort ausländische Arbeiter ausgebeutet werden. Laut Human Rights Watch sind bereits hunderte Arbeiter gestorben. Im US-Bundesstaat Ohio haben die Behörden eine Hinrichtung mittendrin abgebrochen. Der Gefängnisdirektor sagte, dass das Personal an Armen und am Bein des Todeskandidaten keine Vene für die Giftspritze finden konnte. Das Team habe nach 25 Minuten und mehreren Anläufen aufgegeben. Der Todeskandidat wurde danach wieder in seine Zelle gebracht. Es ist erst das dritte Mal in der US-Geschichte, dass eine Hinrichtung nach Beginn der Prozedur abgebrochen wurde. Die Exekution war schon im Vorfeld umstritten. Die Verteidiger hatten gesagt, dass der Mann zu krank für die Hinrichtung sei. Ohios Gouverneur hatte ein Gnadengesuch aber abgelehnt. Jetzt soll der Mann im Sommer 2019 hingerichtet werden. Ältere Menschen in China sollen noch mehr unter Leute kommen. Deshalb bietet eine Provinz im Osten des Landes jetzt kostenloses Karaoke an. Und zwar für Menschen Ü50. Das ist Teil eines Projekts der Regierung, das Ältere unterstützt. Das Gratis-Karaoke soll wohl auch eine Alternative zum Square-Dance sein. Der ist vor allem bei älteren Chinesen sehr beliebt. Oft wird in Gruppen auf öffentlichen Plätzen getanzt. Weil es da in der Vergangenheit aber auch oft Beschwerden über Lärm gab, hat die Regierung strengere Regeln eingeführt. Zum Beispiel sollen Orte, an denen getanzt wird, stärker überwacht werden.
Wissensnachrichten.
In den USA sind von einem Tag auf den anderen 30 Millionen Menschen krank geworden. Sie alle leiden an Bluthochdruck. Anne Präger aus den Wissensnachrichten ist bei mir. Anne, daran sind jetzt sozusagen die Mediziner selbst schuld, oder?
Genau, weil das ist ja immer alles eine Frage der Definition, ab wann man krank ist. Und an dieser Schraube haben jetzt zwei medizinische Fachgesellschaften gedreht. Bislang hatte man Bluthochdruck bei einem Messwert von 140 zu 90. Ab sofort fängt in den USA Bluthochdruck schon bei 130 zu 80 an.
Was war das nochmal, dieses 130 zu 80?
Das ist ein Wert für den Druck, mit dem das Blut durch die Adern strömt. Und dass es da zwei Werte gibt, das liegt an unserem Herzen. Das pumpt das Blut ja stoßweise und deswegen pendelt der Blutdruck auf und ab. Und diese zwei Werte sind quasi der Maximalwert und der Minimalwert.
Der Grenzwert wurde also runtergesetzt. Warum haben die Experten das gemacht?
Das geht offensichtlich auf eine Studie in den USA zurück, die vor rund 2 Jahren rausgekommen ist und die zu dem Schluss kam, dass es gut wäre, wenn der Blutdruck von 140 sogar auf 120 gesenkt würde, weil man so angeblich Herzschwäche und tödliche Herz-Kreislauf-Erkrankungen besser vermeiden könnte. Die Studie war damals aber ziemlich umstritten.
Was macht man denn, um Blutdruck zu senken?
Kurz gesagt, gesunder Leben, also mehr Bewegung abnehmen, weniger Fett und Alkohol, mehr Obst und Gemüse essen und oder man nimmt halt Medikamente, so Blutdrucksenker.
Das heißt, da freut sich jetzt die Pharmaindustrie ganz doll, dass sie 30 Millionen neue Kunden gewonnen hat.
Es sind wahrscheinlich nicht ganz so viele. Also einer der Experten, der an diesen neuen Grenzwerten mitgearbeitet hat, der schätzt, dass rund 4 Millionen Leute in den USA jetzt Medikamente brauchen werden, um auf diese niedrigen Werte zu kommen. Bei den anderen wird davon ausgegangen, dass sie es eben mit einer gesünderen Lebenswandel in den Griff bekommen und so ihren Blutdruck auf ein gesundes Maß runtersenken.
Und wir bleiben noch im Bereich Medizin und kommen zur Genschere, die da zum Einsatz gekommen ist. Die Methode CRISPR macht Medizinern große Hoffnung bei der Heilung von Erbkrankheiten.
Ja, jetzt wird zum ersten Mal weltweit die Gentherapie mit CRISPR im Körper eines Patienten getestet, in einem Krankenhaus in Oakland in den USA. Da soll ein Mann behandelt werden, der an Morbus Hunter erkrankt ist. Und mithilfe dieser Genschere, dieser CRISPR-Genschere, soll an der passenden Stelle ein Korrekturgen in das Erbgut des Mannes eingesetzt werden. Bei Morbus Hunter ist es so, dass ein Gen fehlt, das ein Enzym herstellt, mit dem bestimmte Kohlenhydrate verarbeitet werden. Die sammeln sich deshalb in den Zellen des Körpers an und richten dort Schaden an. Und die Methode CRISPR funktioniert so, da werden unschädlich gemachte Viren genutzt, die transportieren die Bauanleitung für diese Genscheren und dieses Ersatzgen durch den Körper und in der Leber soll dann der Umbau stattfinden und dann das bisher fehlende Enzym hergestellt werden. Dieser Patient in Oakland hat jetzt eine erste Infusion erhalten und ob das Ganze funktioniert, soll sich bei Tests in 3 Monaten zeigen.
Und jetzt werden wir nochmal technisch. Wir schauen ins neue iPhone 10. Das hat eine Gesichtserkennung und das heißt, zum Entsperren hält man das Handy einfach vors Gesicht. Das klingt praktisch, aber offenbar gibt es da ein paar Ungenauigkeiten.
Das berichtet das Magazin Wired. Es gab in den USA einen Fall, bei dem ein 10-Jähriger mit seinem Gesicht das Handy seiner Mutter entsperren konnte. Die beiden sehen sich offenbar recht ähnlich. Das Ganze funktionierte auch, als die Umgebung gut beleuchtet war und das Gesicht eigentlich gut zu erkennen war. Auch Geschwisterpaare haben es offensichtlich schon geschafft, die Gesichtserkennung zu überlisten und das Smartphone des jeweils anderen zu entsperren. Und vietnamesische Forscher hatten das System schon mit einer Maske überlistet. Laut Apple liegt die Wahrscheinlichkeit, dass dass eine andere Person das neue iPhone mit seinem Gesicht entsperren kann bei 1 zu 100 Millionen. Das sei sicherer als der Fingerabdruck. Naja, der Vater des 10-Jährigen sagt, Leute, testet, ob eure Kinder oder Geschwister eure Handys entsperren können.
Ein guter Tipp. Vielen Dank, das waren die Wissensnachrichten mit Anne Präger.
Wetter.
Bis in die Nacht hängen viele Wolken am Himmel. Vom Westen bis in den Nordosten kann es regnen. Die Temperaturen sinken auf plus 8 bis minus 5 Grad. Morgen in der Südhälfte oft grau und nass. Ansonsten gibt es Sonne und Wolken, dazu trocken. Die Höchstwerte liegen bei 3 bis 10 Grad.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.